Ferner teilt heute die Erkenntnis, dass nicht nur das Auge, sondern auch das Ohr mitessen sollte.
Sondern was ja hier noch mit reinspielt, ist dieser Sound, also wie das zerknackt, wenn da die Menschen draufbeißen.
Thorsten philosophiert über den möglichen Nutzen von übergewichtigen Vierbeinern in der Luxusuhrenwerbung.
Vielleicht setzen wir als Testimonial auch irgendwann mal einen dicken, weißen Hund ein.
Und Markus zeigt sich überraschend selbstkritisch.
Ich erinnere mich noch, kommt jetzt wieder hier mit alten Erfahrungen, der Mann.
Ich würde gerne mit euch ein Thema diskutieren, was jetzt schon einige Wochen zurückliegt, aber nicht weniger spannend ist. Es geht um ein Produkt, dem man ja in den letzten Wochen und Monaten kaum entkommen konnte. Es geht um die Dubai-Schokolade. Dubai-Schokolade ist Vollmilchschokolade gefüllt mit Pistaziencreme, Sesammus und dünnen gebratenen Teigfäden, auch als Engelshaar bekannt. Ursprünglich stammt die Schokoladenkreation von Sarah Hamouda, die in Dubai lebt und die Schokolade während ihrer Schwangerschaft 2021 kreiert hat, diese dann über ihre eigene Schokoladenmanufaktur vertrieben hat. 2023 verhalf dann ein erstes Video einer Influencerin mit 90 Millionen Views der Schokolade zu medialer Reichweite und seitdem hat die Dubai-Schokolade einen extremen Hype erlebt, also vor allem in diesem Jahr 2024. Vor allem auf TikTok ist sie viral gegangen. Man findet dort unzählige Videos, wie Influencer die Schokolade auseinanderbrechen und genussvoll essen und auch Rezepte mit Millionen von Views, die diese anschauen. Für den Erfolg in Deutschland war vor allem die Influencerin Kiki A. Weimer, anderen ist sie vielleicht bekannt unter dem Namen Kiki's Kitchen, verantwortlich. Sie entdeckte die Schokolade auf einer Reise, stellte das eigens entwickelte Rezept auf die eigenen Kanäle und verkauft seit Mai auch ihre eigene Dubai-Schokolade über ihre Kanäle für knapp 15 Euro. Die Warteliste ist lang. Bestellt man heute eine Dubai-Schokolade in ihrem Shop, muss man einige Wochen warten, bis diese bei einem ankommt. Weitere Anbieter haben ebenfalls die Chance genutzt und bieten Nachahmungen an, sodass auch jetzt hierzulande die Regale der Supermärkte mit der Schokolade gefüllt sind. Ein bekannter Anbieter, der ebenfalls auf den Zug der Dubai-Schokolade aufgesprungen ist, ist Lind & Sprüngli. Das Unternehmen hat eine limitierte Edition der Schokolade auf den Markt gebracht. In ausgewählten Lind-Läden ist die Lind Dubai Chocolate Edition erhältlich. Der Preis liegt bei 14,95 Franken und 14,99 Euro. Beworben wird die Schokolade als handgefertigt, handverpackt und handnummeriert. Das ist auch mit der Grund, warum sie in Deutschland auf 1000 Stück limitiert ist. Der Ansturm war trotz dieses recht hohen Preises groß. Die ersten Tafeln wurden auf eBay und Co. direkt weiterverkauft. Die Läden wurden gestürmt und Videos online geteilt. Meine Frage an euch jetzt, ist diese Reaktion auf den Social-Media-Trend von Lind und Sprüngli ein smarter Move oder nicht?
Ich fange mal vorne an bei der Positionierung von Lind. Und Lind gilt ja nun nicht als günstig unbedingt und ist ein Premium-Produkt und versucht sich als Premium-Produkt zu differenzieren. Und wer Lind über die Jahre verfolgt, war Lind nun nicht derjenige, der unbedingt in der Kommunikation aus den sozialen Medien neue Ideen gezogen hat. Und so als ein erster Schlag in die richtige Richtung, sich den sozialen Medien zu öffnen und für 14 Franken, 14 Euro eine Schokolade anzubieten und dann die eigene Distribution nutzend und in der eigenen Distribution diese limitierte Auflage anbieten zu können und die anscheinend dann auch wieder ein Backlash auf Social Media gibt, halte ich jetzt nicht für den falschen Weg. Wenn das so eine Einmalaktion ist, die denen eingefallen ist, muss man natürlich drüber nachdenken, ob es bei der einen Kampagne bleibt oder man sich nicht überlegt, ob man da draußen eine Limited Edition aus verschiedenen Ideen machen kann, die da auch im Netz rumschwirren, bis zu Rezepten, die man anbieten kann oder dergleichen.
Was ich ja besonders spannend finde, ist, dass es jetzt einfach Dubai-Schokolade gibt. Das ist ja eigentlich ein Markt, wo man schon sagen könnte, der war, was radikale Innovationen angeht, zu Ende erfunden. Wir leben in der Schweiz und sind gewohnt, zum Sprüngli zu gehen, zum Täuscher zu gehen. Dort gibt es jede Saison Innovationen und die sind sicherlich auf einem Niveau wie eine Dubai-Schokolade. Aber hier ist es gelungen, Hanna, du hast es beschrieben, durch verschiedenste Aktivitäten auf Social Media, diesen Begriff als Markenbegriff zu verankern. Interessant ist ja jetzt auch, dass der Streit losbricht. Wer hat da das Markenrecht dran? Manche haben die eingetragen, die Dubai-Schokolade. Es gibt Kikis, Dubai-Schokolade und so weiter und so fort. Und natürlich berechtigt die Frage, kann Dubai-Schokolade nur aus Dubai kommen, was auch immer. Also vor diesem Hintergrund finde ich diesen Move von Lind ziemlich gut. Denn Lindt ist, so wie ich es wahrgenommen habe, die erste etablierte Schokoladenmarke, die mit einer gewissen Macht in dieses Thema reingeht und damit natürlich auch das Feld besetzt und als Pionier, wenn man jetzt von den traditionellen Schokoladenherstellern nur ausgeht, eine Chance hat, diesen zu besetzen. Nebenbei gesagt, ich finde die gar nicht lecker und ich bin Freund aller Süßigkeiten.
Ich ja auch, wie ihr wisst. Ich glaube, es geht gar nicht so wahnsinnig um den Geschmack, sondern was ja viel hier noch mit reinspielt, ist dieser Sound. Also das ist ja dieses ganze Thema, wie das zerknackt, wenn da die Menschen drauf beißen. Und diese visuellen Reize, also dann das Grün, was da hervorkommt. Ich glaube, das hat schon so einen bestimmten, ja, sehr TikTok-like Stil. Also das passt schon gut auf den Kanal. Und das spielt auch mit rein, dass das so einen Neuigkeitswert hat und eben auch visuell und akustisch überzeugt. Ich finde es auch gelungen, dass Lindt da so schnell draufgesprungen ist und auch, dass sie es limitiert haben. Es geht ja auch damit einher, dass diese Pistaziencreme extrem teuer ist und die Pistaziencreme wird langsam knapp. Also das sind zwei begrenzende Faktoren und das macht sicherlich Sinn zu sagen, wir nutzen jetzt mal das Momentum für die Marke und in erster Linie ist es ja dann doch mehr so eine PR-Aktion, wie es auch beim Aldi Döner vielleicht war, nur in einer ganz anderen Sphäre. Was ja schon wichtig ist, ist es schnell zu sein und das ist Lindt, finde ich, eben besonders gut gelungen, dort schnell aufzuspringen und so wie man es dem Unternehmen vernommen hat, kam die Idee ja auch von den Trainees. Also da auf Mitarbeitende zu hören, die eben auf den relevanten Kanälen unterwegs sind, ist sicherlich auch eine gute Idee.
Ich glaube, dass das hier extrem on strategy ist und dass das extrem gut und schnell umgesetzt ist und das ist gute Markenarbeit. Wenn du zeigen kannst, dass du so schnell auf sowas aufspringen kannst, dann bist du schon in der Liga, wie eben nicht den Döner an drei Ecken irgendwie nur da verkaufen, wo es sonst keinen gibt. Und was man auch noch sagen muss, der geneigte Besucher der Emirate, Nüsse sind dort ein Riesenthema, das ist eine Riesenqualitätsdebatte und ich denke, da haben sie auch noch was aufgenommen. Und das Lustige ist, wenn man sich Pistazien mal bei Lindt anguckt, die haben 1000 verschiedene Pistazienprodukte schon, aber nichts in dieser Qualität. Und daher ist das eine ganz klassische Marketingkampagne, die im richtigen Moment, im richtigen Zeitpunkt stattgefunden hat, die richtigen Themen aufgegriffen hat. Und alle Mitarbeiter, die daran beteiligt waren, können, glaube ich, stolz drauf sein, dass sie das so hingekriegt haben.
Da stimme ich dir total zu. Vor allem, dass es auf einer hohen Qualität ist. Trotzdem muss ich nochmal den Aldi-Döner in Schutz nehmen, weil das war auch auf TikTok ein extrem diskutiertes Thema. Nicht von dem Produkt her, wie gut es ist, sondern vom Preis her. Und das war ähnlich aufgesprungen und für die eigenen Zwecke genutzt medial. Nur Lindt hat es jetzt besser gemacht, keine Frage. Wenn man sich jetzt mal Kiki anschaut, das ist ja schon auch spannend, was die für ein Unternehmen um diese gesamten Produkte drum gebaut hat. Und das ist ja nicht nur diese Dubai-Schokolade, sondern das hat sie ja auch schon mit dem Cheesecake gemacht. Da die entsprechenden Produkte über ihren eigenen Shop vertrieben. Und ich denke, das ist schon wichtig, als etabliertes Unternehmen drauf zu schauen, weil im Endeffekt sind diese Influencer, diese Creators, die Trends setzen. Und da, wenn ich als Unternehmen sie nicht selber setze, muss ich ja nun mindestens mit draufspringen. Das ist das eine. Und das andere ist, ich war gerade in Südfrankreich bei Cédric Grolet. Es ist eine Patisserie in Paris, die gibt es jetzt aber auch in Südfrankreich. Und der verkauft kleinste Törtchen für 18 Euro das Stück. Ihr glaubt es nicht. Es ist für eine Person und man steht dort Schlange und dann stehen diese unter so Glaskuppeln und dann kriegst du diese kleinen Törtchen für 18 Euro in eine Verpackung, die aufwendiger ist als von Apple. Und damit laufen sie alle durch Südfrankreich.
Das ist etwas, was du grundsätzlich, das kannst du bis Singapur treiben. Patisserie, Schokolade sind vom Luxusmarkt entdeckt worden. Also da kannst du machen, was mit Louis Vuitton verkauft. Ähnlich große Schokotörtchen im Louis Vuitton Shop in Singapur auf der Orchard Road und die Leute stehen Schlange. Und das ist etwas, wo jetzt der Luxus eben reinwächst und nicht mehr die Balsens oder die Toffifees, die Niedrigpreisstrategie immer bestimmen, sondern man gönnt sich das ganz Besondere.
Ja, und auch die sich vielleicht den großen Luxus nicht gönnen können, gehen genau. Dann halt in diesen Richtig. Luxus und dann stellst du dich da an und zahlst deine 18 Euro. Also ich fand es völlig verrückt.
Ich war kürzlich in Bordeaux. Es gibt da einige Schokoladiers, kleinere Läden und letztendlich, so würde ich das zusammenfassen, gibt es Schlangen bei Hermès und bei diesen Schokoladiers. Wie wir ja von Markus gelernt haben, das ist der wichtigste Ausdruck von Luxus, dass man eine Schlange vorm Laden hat. Weil das schätzt ja der Luxuskunde.
Genau.
Absolut.
Ich habe die große Freude, in unser zweites Thema einführen zu können. Es geht um McDonald's. McDonald's arbeitet mal wieder am Restaurantkonzept unter der Überschrift IRLX, in Real Life Experience, digitalisiert man die McDonald's Restaurants. Was sie hier tun, ist um ihre App rumgebaut. Die setzt ein beim Bestellvorgang, dass man von unterwegs seine Burger vorbestellen kann. Man kann dies in den Restaurants tun, an Bildschirmen, die gestaltet sind, wie der Screen eines Smartphones. Man kann das aber auch weiterhin am Counter tun, indem man ganz persönlich sein Menü bestellt. Man kann zum einen sich seinen Burger mitnehmen vom Counter. Man kann aber auch, und das ist sicherlich für viele McDonald's-Restaurants eine Innovation, sich an einen Tisch setzen und sich bedienen lassen. Alles steht unter dieser Überschrift Digitalisierung des Bestell- und des Bedienvorgangs. Das Ganze findet auch, und das ist etwas, was McDonald's wie alle Restaurants auch immer wieder machen muss, in einem neuen, angenehmeren, moderneren Ambiente statt. Hier findet so eine gewisse Umpositionierung der McDonald's-Restaurants statt, die ja doch im Kern für Effizienz stehen, für Preisgünstigkeit. Meine Frage an euch, wie ordnet ihr diese strategische Neuausrichtung ein? Beziehungsweise ist es überhaupt eine strategische Neuausrichtung?
Ich erinnere mich noch, kommt jetzt wieder hier mit alten Erfahrungen der Mann, ich erinnere mich noch an einen Auftritt von einem McDonald's-Manager in den Vereinigten Staaten auf einer Konferenz und der hat vor 20 Jahren schon gesagt, bei uns im Prozess gibt es einen großen Fehlerfaktor, that's the human factor. Und dieser humane Faktor wirkt sich vor allen Dingen an der Essensausgabe und der Bestellung aus. Dort hatte man die größten Fehlbestellungen, falsch getippt etc., nicht richtig nach hinten durchgereicht, nicht richtig abgelesen. Und ich glaube, da hat McDonald's in den letzten Jahren extrem viel getan, weil man muss ja immer bedenken, diese Screens gibt es ja schon eine Weile, auf denen man bestellen kann und dann muss man nicht mehr mit dem Mitarbeiter reden. Und da haben sie in den letzten Jahren schon wirklich viel erreicht. Und ich denke, dass McDonald's sich dem verschreibt und sagt, es gibt eine Real-Life-Experience, die dir wirklich ermöglicht, nicht im Stress, sondern entspannt zu essen, dich hinzusetzen bedient zu werden. Ich glaube, das ist der große Vorteil, weil die Mitarbeiter jetzt nicht mehr bestellen, sondern einfach nur das Tablett raustragen müssen, damit aber einen persönlicheren Kontakt wieder haben und nicht nur hinterm Counter stehen, tut sich da schon einiges. Vielleicht noch angefügt, in Texas gibt es die erste Filiale, die funktioniert völlig ohne Mitarbeiter. Die ist zu 95% automatisiert. Da gibt es nur noch welche, die packen irgendwie die Patties hinten aus. Aber nach vorne im Kundenkontakt gibt es gar nichts. Das ist eine Testfiliale, die sie da aufgemacht haben. Und ich glaube, dass das für McDonald's auch im Gesamtprozess, jetzt nicht nur von der Kundenwahrnehmung her, auch von dem, was sie intern in den Prozessen erreichen können, einen unheimlichen Hebel darstellt, um effizienter zu werden und auch den Wettbewerb mitzugehen, wieder wirklich in dieser McDonald's-Budget-Ecke sich wirklich etablieren zu können.
Ja, es ist lustig, was du jetzt beschrieben hast mit den Fehlern. Sie haben ja auch versucht, über AI die Bestellung abwickeln zu lassen. Also, dass man gar nicht mehr mit Menschen spricht im McDrive, sondern eben mit einer AI und mussten es beenden, weil die Fehlerquote so hoch war. Also, da ist sicherlich bis zu der vollen Technologisierung noch einiges zu tun. Aber ich verstehe absolut den Punkt über die Bestellscreens. Das ist sicherlich gut und hat auch McDonald's deutlich effizienter gemacht und ist ein richtiger Weg gewesen. Ich glaube, McDonald's stand schon vor der Herausforderung, dass die Konkurrenz immer größer wurde. Es kamen ja auch neue Franchises hinzu. Wenn man jetzt zum Beispiel auf Five Guys schaut, die sind ja nochmal reingegangen mit einem anderen Ansatz zu sagen, bei uns ist alles frisch, wird mehrmals frittiert gleichermaßen und es gibt keine Mikrowellen etc. Die setzen ja schon noch ein bisschen mehr auf die Qualität. Und da jetzt als McDonald's zu sagen, wir erhöhen diese Effizienz, die Schnelligkeit, finde ich eingängig. Und auch vor allem, wenn man auf die App schaut, also die hat ja beachtliche Nutzerzahlen. Der Mehrwert ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen für die Kunden und Kundinnen. Und sie ersetzt ganz maßgeblich das, was früher diese Coupons waren, diese Rabattgutscheine. Nur, dass jetzt eben die Daten dahinter genutzt werden können. Das, finde ich, ist schon ein super smarter Move.
Das scheint mir jetzt ein richtig großer Schritt zu sein, die digitale Welt und die reale Welt zu verbinden. Und dahinter steht nach meiner Einschätzung auch die Erkenntnis bei McDonald's, dass sie beides auf Top-Niveau brauchen. Ihr beide habt schon herausgearbeitet, welche Vorteile in der App drin stecken und da kann man ja noch viel weiter denken an Games und so weiter und so fort. Aber eben auch zeigt die Ausrichtung der Läden, dass es McDonald's auch darum geht, Menschen einen Anlass zu geben, in die Restaurants zu kommen, weil man sich dort gerne aufhält, weil sie sinnvoll gestaltet sind, weil man nicht stundenlang warten muss, weil man gegebenenfalls sich bedienen lassen kann. Und ich glaube, das ist hier der entscheidende strategische Schritt, reales Leben und virtuelles Leben zu verbinden.
Ja, und ich glaube auch, da ist das amerikanische Verständnis der Experience wieder angebracht, der Erfahrung. Und einige Artikel im Netz haben da ja schon gesagt, McDonald's macht jetzt Erlebnisrestaurants. Dabei ist das gar nicht deren Ansatz. Da hat mal wieder ein Redakteur zu schnell geschossen und zu wenig ins Lexikon geguckt. Weil das, was McDonald's bieten will, ist eine Erfahrung. Denkt man den Slogan zurück, every time a good time. Das war damals schon deren Anspruch. Also es geht immer wieder darum, dass du die Exzellenz bietest, die du erwartest, wenn du was zu essen bestellst. Das muss nicht zusammengehauen sein. Das muss den Geschmackserwartungen entsprechen, die du hast. Da musst du nichts übererfüllen, sondern dass das einfach gut funktioniert. Und einen Mitarbeiter zu nutzen, der ein Tablett rausbringt und nicht die falschen Tasten drückt, hast du einfach viel mehr vom Mitarbeiter und kannst auch viel mehr differenzieren mit der Freundlichkeit und so weiter und so fort. Und ich denke, da sind sie auf einem besseren Weg, als sie früher waren.
Wobei ich schon noch für das Erlebnis eine Lanze brechen muss, wenn wir jetzt nochmal auf diese Geschichten wie diese Promi-Meals und sowas. Das ist, finde ich, schon nochmal eine Richtung, die dazu geführt hat, dass auch andere mal wieder, also Erwachsene auch mal wieder zu McDonald's gehen und nicht nur die Kinder, weil sie eben den Spielplatz haben wollen, das Kids-Menü, sondern da eben schon ein Erlebnisfaktor drin steckt. Aber ich glaube auch, in erster Linie steht da einfach die maximale Effizienz und ein anderes Unternehmen macht es ja ähnlich. Starbucks steht vor einer größeren Herausforderung als McDonald's. Die haben sich verloren in den viel zu komplexen Angebot, in den viel zu komplexen Bestellmöglichkeiten und schrauben ja momentan auch wieder ordentlich rum, um eben das Unternehmen auf Effizienz zu trimmen.
Im Gegensatz zu Starbucks ist McDonald's on brand.
Voll,
das, ja. Das ist McDonald's. Ja, ich meine, die machen jetzt so diese Wortspielerei. Wir machen nicht mehr Fast Food, sondern wir nennen das jetzt Quick Service. Ja, das hängt vielleicht mehr damit zusammen, dass in vielen Gesellschaftskreisen der Begriff Fast Food negativ besetzt ist und Quick Service halt noch nicht. Aber im Kern geht es, wie wir ja schon mehrfach betont haben, um Effizienz und du kriegst zu einem, zumindest in den USA vor allem, relativ günstigen Preis. Ich würde immer noch sagen, im Regelfall doch etwas fragwürdiges Kalorienangebot, aber das bekommst du.
Ich würde gerne nochmal Digitalisierung nicht nur mit Effizienz gleichsetzen und nur mal darauf hinweisen, wenn du geführt wirst durch das Menü auf dem Screen oder auf deinem Smartphone, also besseres Cross- und Upselling habe ich selten bei einem Anbieter erlebt wie bei McDonald's. Ob es nochmal ein paar Chicken McNuggets mehr sein dürfen oder nicht doch ein Maxi-Menü oder hinterher noch was Süßes und noch vielleicht eine Soße extra. Und das Lustige ist, anscheinend ist der Algorithmus wirklich so gut, dass er wirklich merkt, was dir wirklich schmeckt und was du mal ausprobieren kannst. Und das würde ich nicht unterschätzen. Es ist nicht nur Effizienz, sondern es ist auch noch Erhöhung des Share of Wallet. So, wir waren heute schon einmal in der Premium-Kategorie, in der Schokolade. Jetzt waren wir gerade in den Gefilden des gepflegten Quick-Services und nun kommen wir zu etwas, was vor allen Dingen den Aficionados in den letzten Zeiten nicht nur die Mailbox vollgespielt hat, sondern auch auf den sozialen Medien und überall einen relativ hohen Anteil von Buzz kreiert hat. Patek Philippe bringt eine neue Uhr raus und zwar eine Kollektion genannt Cubitus. Und das ist die erste neue Uhr, die Patek Philippe einführt seit 25 Jahren. In gewissen Interviews vor 3 Jahren hat der CEO damals angekündigt, als er gesagt hat, ich finde, wir haben genug Nautilus-Modelle verkauft und die Nautilus-Modelle vom Markt genommen, kündigte er an, wir werden irgendwann auch mit einer neuen Uhr kommen und jetzt ist es soweit. Ziemlich genau zur Weihnachtszeit, also zum wichtigsten Geschäft eigentlich der Uhrenindustrie, kommt Patek Philippe mit den Modellen der Cubitus heraus. Cubitus, der Name sagt es ein bisschen schon, eine sehr eckige Uhr. Die Formen, die Patek Philippe vor allen Dingen nutzt, sind eher ovale Modelle bzw. abgerundete Kanten und jetzt kommen sie mit einem sehr eckigen Modell raus. Dieses Modell gibt es in 3 Varianten und in einer Preislage zwischen 40.500 Euro und ca. 87.000 Euro mit unterschiedlichen Produktausgestaltungen, mit unterschiedlichen Zweifarbigkeiten, mit der klassischen Patek-Schließe und dergleichen. Was ich vor allen Dingen auch spannend finde, ist nicht nur, dass das Unternehmen damit kommunizieren will, wir können Tradition und Innovation zur selben Zeit, sondern sie nehmen auch wieder einen Slogan auf, den sie früher besser erfüllen konnten, aber bei den Wartelisten für die Patek Philippe-Uhren war es schwierig, dem Slogan, der ja schon in den 90er Jahren üblich war, begründen Sie Ihre eigene Tradition im Zusammenhang mit der Positionierung, man besitzt eine Patek eigentlich nie für sich selbst, sondern hebt sie für die nächste Generation auf. Gibt es jetzt einen Grund, sich wirklich wieder Hoffnung zu machen und zu sagen, es gibt eine Uhr, die durchaus nicht erschwinglich, aber doch erreichbar ist, wenn man sich jetzt um eine Cubitus bemüht, durchaus auch eine bekommen zu können und damit eigentlich ein Signal an viele, es könnte deine erste sein, um deine Generation zu bespaßen oder zu bespielen oder zu unterstützen. Wie findet ihr das Zusammenspiel einmal zwischen Tradition und Innovation, das dort angedeutet wird und dann doch diese relativ deutliche Kommunikation, wir sind jetzt offen für neue Kunden. Das war Patek Philippe lange nicht.
Was man hier merkt, ist der absolute Wille, etwas Ikonisches zu schaffen. Wenn man begleitende Interviews liest,
dann stellt man genau diese Haltung fest, die vielleicht auch arrogant wirkt. Im Grunde sagen die Menschen bei Patek Philippe, wir wissen, wie die Uhr des nächsten Jahrtausends aussieht, die du dann von Generation zu Generation weitergeben kannst. Das ist unsere Idee dazu. Wer uns da kritisiert, der checkt es einfach nicht. Sehr O-Ton im Grunde, Patek Philippe. Und das finde ich vollkommen richtig. Das ist der einzige Weg. Und die Zeit wird zeigen, ob es zur Ikone wird wie die Nautilus. Was ich nicht verstehe, ist der Markenname Cupitus. Ich bin aufgewachsen durch das Lesen von vielen Comics. Und da gab es einen weißen, dicken, wuscheligen Hund in belgischen Comics. Absolut prominent. Und der hieß Cupitus. Als ich gelesen habe Cupitus, hatte ich dieses Bild dieses weißen, wuscheligen Hundes im Kopf. Man muss zugutehalten, hochintelligenter Hund, aber ein fauler Hund. Ich bin mir nicht sicher, ob man das im Blick hatte, als man den Markennamen gewählt hat. Ich glaube, man war da schlichtweg zu geometrisch unterwegs.
Ja, wage ich jetzt auch zu bezweifeln, dass man diese Verbindung gesucht hat. Würde mich jetzt auch wundern, ja.
Du würdest ja eine Uhrmarke auch nicht Idefix oder Obelix nennen.
Ja, Obelix, ja, nee, würde man nicht. Zu der Kollektion als solches. Ich finde die sehr gelungen und ich finde es jetzt auch gar nicht so weit weg von der Tradition, weil es ja eben doch diese Anlehnung gibt an die Nautilus und deswegen finde ich, fügt es sich eigentlich schön ein und es gab ja auch so viel kritische Diskussionen. Die Uhr wurde ja vorher schon geleakt vor der eigentlichen Vorstellung und wurde ja teilweise schon völlig zerrissen für dieses Format und das hat sich jetzt ja eigentlich in Wohlgefallen aufgelöst und in Summe sind ja die Kritiken relativ positiv und ich finde auch, dass sie das Potenzial für eine Ikone aufweist. Zu der Kommunikation als solche. Diese Kampagne ist so eine meiner liebsten Kampagnen. Ich finde die einfach wahnsinnig stark und die wird ja nun schon durchgezogen seit, ich glaube, 1996 mit demselben Claim und früher eben auch denselben Motiven. Also es war immer diese Bildsprache der Schwarz-Weiß-Bilder, in denen man ja sehr wohl situierte Familien gesehen hat bei Hobbys wie Tennis, Segeln, Vater und Sohn beim Lernen, beim Lesen, beim Schach. Es war schon eine schöne Bildsprache und dann dazu eben dieser Claim. Das Ganze umgesetzt von Top-Fotografen. Die neue Kampagne, obwohl sie mit demselben Claim arbeitet und mit demselben Versprechen, löst sich ja schon in gewisser Weise dadurch, dass sie eine neue Bildsprache hat. Sie ist nicht mehr schwarz-weiß, sie setzt nicht mehr die Familie in den Vordergrund, sondern ja einen alleinstehenden Mann auf der Anzeige. Und das gibt es eben auch für die Frauen. Finde ich den Schritt schon nachvollziehbar, dass man sagt, man muss sich mal lösen von diesem sehr traditionellen Bild und dort ja in die Modernität übergehen, wie es auch mit der Cupitus angelehnt ist als Modell. Natürlich verliert das aber auch in gewisser Weise an Schlagkraft und Einzigartigkeit.
Vielleicht muss man noch ergänzen, du sagtest vom Vater zum Sohn, es ist auch von der Mutter zur Tochter. Nachvollziehbarerweise nie von der Mutter zum Sohn oder vom Vater zur Tochter.
Nee, aber idealtypische Familien haben einen Sohn, eine Tochter, ist doch völlig klar.
Er kann es ja trotzdem Mutter und Sohn.
Nee, er gibt ja. Der Vater an.
Achso. Ja, aber wer hält Modell? Das ist ja das Problem. Nee, ich würde gerne wirklich noch, wenn man die Anzeige jetzt nimmt, die neue, sie ist eben farbig. Und sie zeigt eine einzelne Person und das springt einen schon an. Es ist ein relativ deutliches Signal. Die Kernaufgabe Kundenakquisition steht eindeutig im Vordergrund.
Ja, und ein riesengroßes Produkt.
Exakt. So, du hast ein neues Produkt. Du kannst damit junge, aufstrebende Zielgruppen ansprechen, die Uhren für ihre Familie oder für sich und dann die kommenden Generationen kaufen wollen. Und damit hast du, glaube ich, momentan eine super Schlagkraft, wirklich was in den Markt zu bringen. Über die ikonische Form streiten sich die Fachleute, ob sie nicht zu nah dran ist an bestimmten Cartier-Modellen und. Aber es ist das, was passiert, wenn Innovationen kommen. Die einen finden sie gut, die anderen finden sie schlecht. Die Zeit wird weisen, ob es eine ikonische Form wird. Ich glaube, damit ist Patek angetreten und da kann man denen nur viel Glück wünschen.
Nur die Anzeigen halt von Lindberg waren ikonischer.
Ja, aber
emotionaler.
Aber hier steht ein eindeutiges Signal drin. Es gibt die Chance, sich eine Patek zu ergattern. Und das halte ich für ganz wichtig für die neue Generation. Das ist ein Signal, das haben sie bisher so nicht gesendet in der Form. Und deswegen finde ich diese Kampagne exzellent gemacht, um das Signal auch zu senden.
Vielleicht setzen wir als Testimonial auch irgendwann mal einen dicken weißen Hund ein.
Das war's für heute. In Dubai wurde eine neue sündhaft teure Schokoladensorte erfunden. Von Social-Media-Influencern gehypt, hat sie den Siegeszug um die Welt angetreten. Inzwischen wird die Dubai-Schokolade sogar unter der Marke Lindt angeboten. Ist dies ein smarter Move des Schweizer Premium-Schokoladenproduzenten? Die McDonald's-Restaurants werden im großen Stil digitalisiert und modernisiert. Man möchte nicht mehr als Fastfood, sondern als Quick-Service-Anbieter wahrgenommen werden. Wie ist diese Umorientierung einzuordnen? Steht tatsächlich mehr Serviceorientierung im Vordergrund oder geht es schlicht, wie bisher, um mehr Effizienz? Patek Philippe führt gerade eine brandneue Uhrenkollektion unter der Marke Cupitus in den Markt ein. Wurde hier Ikonisches geschaffen? Wie ist die begleitende Werbekampagne zu beurteilen, die statt auf die klassischen schwarz-weißen Vater-Sohn respektive Mutter-Tochter-Sujets neu auf Farbfotos setzt, in denen jeweils ein Individuum und das Produkt groß abgebildet werden? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören.
Der St. Galler Marketing Podcast.